Veränderung, ja, das ist das Wort. Veränderungsprozesse sind Abläufe, die eine besondere Aufmerksamkeit brauchen und eine zusätzliche Energie, um bewältigt zu werden.
Das, was du mit den Ressourcen angesprochen hast, finde ich ganz, ganz wichtig und was sich für mich wunderbar ergänzt in dem Bild, ist etwas, was mir die letzten Wochen und Monate wirklich groß und wichtig geworden ist, nämlich der Gedanke des Ventils. Willkommen, Gude und Servus bei Vollmeter, dem Podcast mit mehr Horizont fürs Hirn. Heute sprechen Ecki Graumann und ich, Daniel Höhli, zum dritten Mal miteinander und stellen uns einer unangenehmen Frage. Nämlich der Frage, ob wir uns in einer vorpubertären Midlife-Crisis befinden. Wir sprechen über Veränderungsprozesse und wie wir damit am besten umgehen, darüber, warum ich Hakake spielen lerne und Lagerfeuer uns so gut tun, über das schwere Thema Depressionen und woran wir die erkennen können, über den Wert von Freundschaft und einer kleinen Challenge an uns selbst und an euch. Viel Spaß mit der neuesten Folge von Voll Meta. Und damit sind wir wieder live auf Sendung.
Ist so.
Voll gut. Voll spontan. Und jetzt habe ich mit voll gestartet. Und weißt du was? Ein Freund hat mir gesagt, Daniel, mir ist aufgefallen, dass du das Wort voll ein bisschen zu häufig verwendest. Also ich könnte jetzt sagen, echt gut oder richtig gut.
Ist mir auch schon voll aufgefallen.
Ist dir auch schon voll? Ja.
Das nervt ist mich auch voll.
Wahrscheinlich ist der Name hier Programm, ne? Das ist so ein bisschen. pass auf, ich habe dir eine Überraschung mitgebracht. Du weißt noch nichts davon. Achtung, Weltpremiere. Boah, das ist jetzt echt krass, weil wir so richtig ohne Vorbereitung einfach jetzt super spontan uns reingestürzt haben ins Getümmel. Aber Achtung.
Trommelwirbel. Ja, pass mal auf. Es hat Seiten.
Ja, pass auf. Also, Daniel lernt Hakake spielen.
Hakake, herrlich.
Eine Hakake.
In der Kombi mit deinen aktuell langen Haaren, ja, an die ich mich immer noch nicht richtig gewöhnt habe, trotz unserer 3-4 Treffen. ich sehe das, ich spüre es. Sag mal, bist du in der Midlife-Crisis? Also, was ist los mit dir?
Ja, ne, das spätestens da, als ich dann mir die Hakake, so wie es unsere Tochter mit ihren 2,5 Jahren nennt, als ich die dann bestellt habe und die geliefert wurde und dann im Wohnzimmer plötzlich stand, so auf diesem kleinen Ständer und dann dachte ich mir, Alter, also lässt sich hier lange Haare wachsen und legt sich plötzlich eine Hakake zu und das klingt so ein bisschen nach Midlife-Crisis, ne? Das ist definitiv nicht ganz unberechtigt, dein Gedanke, der sich da aufdrängt, habe ich tatsächlich auch schon gehabt. Und ich frage mich halt, woran macht man das jetzt fest? Also wie würde man das erkennen? Weil eigentlich hat man das doch eher so mit 40 oder sowas. Und das ist so ein bisschen so wie vorpubertäre Midlife-Crisis, Fragezeichen. Und da dachte ich mir so, vielleicht hast du ja auch den einen oder anderen Gedanken oder Frage auf Lager, um das rauszufinden. Und gleichzeitig dachte ich mir, naja, der Ecki ist doch eigentlich auch in so einer Phase. Also da ist ja auch so vieles im Umbruch und dann macht er auch so eine Ernährungsumstellung und so. Also das wirkt dann immer so nach außen, kannst du sehr schlüssig verargumentieren, aber es wirkt dann auch fast schon so, als ob bei dir die gleiche Frage im Raum stehen könnte.
Ja, das ist natürlich fies, dass du die Frage für dich nicht ganz beantwortest und jetzt ich auf einmal derjenige bin, der potenziell in der Midlife-Crisis steckt.
Das machen Journalisten so, weißt du, die drehen, du kennst das doch. Nee, aber ich bin ja, ich habe gar kein Problem damit, irgendwas dazu zu sagen, aber ich glaube, bevor man so rumphilosophiert, ist es sinnvoller, wenn du mir da gezielt eine Frage stellen kannst. Ansonsten müsste ich da jetzt irgendwie rumwabern und schwadronieren und wir haben auch heute echt nur wenig Zeit, weil wir haben uns eine kurze, kompakte Folge vorgenommen und da kommen wir auch noch mal am Ende, glaube ich, drauf zu sprechen, warum das so ist. Ja, also Midlife Crisis.
Ja, voll gerne. Also tatsächlich, ich finde das so kurios, weil ich war gestern mit jemandem unterwegs und wir haben uns über die Midlife Krise unterhalten.
Ist das so, gestern?
Ist echt so, ja. Also ich habe also gestern akut abends im Auto gesessen und so ein bisschen Artikel gelesen und mich gefragt, was ist das eigentlich, diese Krise? Und was mir in diesem gesamten Zusammenhang irgendwie neu bewusst wurde, ist, dass es einen Teil im Leben gibt, wo man nach Glücksforschung am wenigsten glücklich ist. Und das ist diese Lebenszeit zwischen 30 und 50. Ich habe dazu nichts geforscht oder so, aber ich fand das voll spannend. Die Jugend ist eine Zeit mit viel Freude im Allgemeinen, mit viel Energie, mit Enthusiasmus, auch Naivität, Idealen. Und das Alter, aber nicht das arbeitsreiche Alter, sondern so das Alter, du hast dann vielleicht dein Haus abbezahlt, du hast dann deine Enkel und irgendwie genießt du auch so die Früchte deiner Arbeit, dass das auch eine sehr glückliche Phase ist. Aber dass halt die Forschung beobachtet und dass man bei Menschen beobachten kann, in dieser mittleren Zeit des Lebens ist eine sehr, sehr hohe Belastung und ist sehr viel Unzufriedenheit. Und das einfach mal anzuerkennen. Ja, also ob du jetzt eine Midlife-Crisis bist oder nicht, ist ja auch so ein bisschen ein Modewort oder ein ehemaliges Modewort. Das sei mal dahingestellt. Die Frage, die ich viel spannender finde, ist, bin ich in einer Krise, ja oder nein? Und wie die dann genau heißt, ist für mich gar nicht so entscheidend, sondern lasse ich zu, dass ich in der Krise bin. Und ich beantworte das für dich, ich bin in der Krise. Also ich habe das ja auch in unserem ersten Podcast gesagt, Krise ist Chance, aber definitiv, ich bin in der Krise. Und um das vielleicht mal zu unterfüttern, Krisen sind ja so Lebensereignisse, die mit ganz viel Veränderung einhergehen. Ich würde zum Beispiel auch sagen, die Hochzeit, obwohl es eine der schönsten so singulären Erlebnisse ist, die ich hatte, war eine absolute Krise.
Die Hochzeit war eine, okay, das inwiefern?
Genau, und das ist so krass, wenn man so guckt, was gibt es für Stress-Events, ja? Mhm. Und dann ist es zum Beispiel der Tod von einem geliebten Menschen, aber auch das Aufbrechen in ein gemeinsames Abenteuer, was für mich ja die Hochzeit und die Ehe war. Also für mich war damit verbunden, zusammenzuziehen, gemeinsam neue Werte, Regeln und so weiter zu gestalten. Und damit verbunden ganz viel, ja, Freude und Trauer. Also, was weiß ich habe vorher super viel so krassen Sport gemacht. Ich habe versucht, auf dem Rennrad möglichst bergrunter auf 100 Kilometer pro Stunde zu kommen. Und dann habe ich so gemerkt, boah, wenn ich das mache, ich fühle mich nicht frei dazu, weil meine Frau hat Angst um mich, zu Recht. Und dann habe ich zum Beispiel meinen Stil, Fahrrad zu fahren, geändert. Und das meine ich halt mit Krise. Also es ist wirklich so ein, es gibt einen echten Grund zur Veränderung.
Voll gut, ich schreibe gerade mit, eine Sekunde. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ne? Du hast am Anfang hast du gesagt, okay, zwischen 30 und 50 ist die Zeit, wo man am wenigsten glücklich ist tendenziell. Das Witzige ist, ich würde sagen, bei mir ist es gar nicht so sehr eine Glückskrise, sondern eher eine Sinnkrise. Also ich glaube, ich bewerte Sinn höher als Glück. Glück ist für mich höchstens noch die Folge von, wenn ich was Sinnvolles tue, dann bin ich auch glücklich. Also es geht mir nicht darum, jetzt glücklich zu sein und deswegen alles dem unterzuordnen, sondern so wie zum Beispiel Erfolg folgt, so glaube ich, dass das Haschen nach Glück ist irgendwie nicht so besonders klug, weil dieser Moment ist so schnell wieder vorbei. Aber wenn du einen tiefen Sinn hast in dem, was du tust, in dem, wie du lebst, in dem, wie du dein Leben gestaltest, ich glaube, das ist sehr viel erfüllender und sehr viel zufriedenstellender. Also für mich ist Zufriedenheit zum Beispiel ist eine sehr viel andauernde und ausdauerndere oder ein sehr viel andauernder oder ausdauernder Zustand, den ich total wertvoll und spannend finde, als jetzt nach Glück zu haschen. Aber das ist jetzt nur mal so ein ganz kurzer Gedanke. Ich fand es auch interessant, du sagtest jetzt hier Hochzeit, ein Stressmoment, Beerdigung oder der Tod. Und dann das, was ich mal gelesen habe, ist auch, dass Hochzeit und Beerdigungen tatsächlich so zwei der stressigsten Momente sind. Und das stimmt. Also ich merke bei der Hochzeit zum Beispiel, wir haben wahnsinnig viel uns darauf vorbereitet, so auf diesen Tag, ne, das Ganze zu planen. Und das macht ja zwar irgendwo auch Spaß, aber irgendwann wird es natürlich auch stressig. Und dann hast du diesen Moment, der ganz, ganz toll werden soll, der unvergesslich werden soll. Und wenn ich jetzt heute noch mal feiern würde, ja, wir würden vieles ganz anders machen. Wir würden uns sehr viel mehr lossagen von den Erwartungen anderer. Aber das ist vielleicht auch ein Lernprozess, durch den man durch muss. Jetzt komme ich zu dem dritten Gedanken, den ich mir notiert habe und den finde ich am spannendsten. Und zwar, wo du jetzt sagst, okay, mit dem Eintritt in die Ehe sozusagen hast du ja auch gewisse Freiheiten aufgegeben. An was mich das erinnert hat, ist von Stephen Covey das Konzept, das er aufzeigt in seinem Buch 7 Habits of Highly Effective People, ja. Wo er über die Dependenz, Independenz und die Interdependenz spricht. Und für mich ist das vom Verständnis her, also die Abhängigkeit, die Unabhängigkeit und dann auch die gegenseitige Abhängigkeit letztendlich, ist für mich ein super spannender Punkt, weil man wenn man in der Abhängigkeit sich befindet, man so stark nach Unabhängigkeit strebt. Und ich glaube, das sind ganz große Werte, die in der Gesellschaft vorgelebt werden und einem vorgegaukelt werden, auch zu sagen, das ist erstrebenswert, dass du unabhängig bist, dass du als Individuum das tun und lassen kannst, was du willst. Könnte man jetzt auch einen Widerspruch zu dem sehen, wo wir jetzt eine Sinnkrise vielleicht oder ein Suchen nach etwas Neuem haben, ob das nicht auch ein Stück weit Opfer von unserer eigenen Werte sozusagen ist, im Sinne von, dass wir gar nicht erkennen, wie sehr wir vielleicht beeinflusst sind von diesen Unabhängigkeitswerten, die vorgelebt werden. Aber eigentlich das sehr, sehr Schöne ist ja die Interdependenz, wenn man sich in eine gegenseitige Abhängigkeit begibt, und das tut man nun mal mit einer Ehe am allerstärksten. Und wenn man da die Vorzüge davon kennenlernt, dann lernt man, glaube ich, auch automatisch ganz andere Freiheiten in diesem Raum, in diesem Rahmen kennen. Und das finde ich tatsächlich super wertvoll, aber habe es ehrlicherweise auch noch nicht in der Tiefe durchdrungen, was das jetzt vielleicht auch in Bezug auf die Sinnkrise oder die Pseudo-Midlife-Crisis bedeuten könnte.
Mhm. Also ich denke halt, jetzt egal, welche Krise genau das ist und ob es in dieser Krise um Abhängigkeit geht oder um Gefühle, das Entscheidende ist, dass Krisen mit Veränderung zu tun haben. Und Veränderung bedeutet, dass ich mit einer Vielzahl von so unangenehmen Affekten und Gefühlen betroffen bin. Also zum Beispiel die Schwierigkeit bei der Midlife-Crisis ist, wenn es dann aus dieser grundsätzlichen Unzufriedenheit in eine Depression geht. Also wenn man daraus dann eine psychische Krankheit entwickelt aus dieser Phase, die dann auch wirklich also klinisch behandelt werden muss oder psychotherapeutisch behandelt werden muss. Und Veränderung, ja, das ist das Wort. Veränderungsprozesse sind Abläufe, die eine besondere Aufmerksamkeit brauchen und eine zusätzliche Energie, um bewältigt zu werden. Also wenn du vor einer Krise stehst, dann ist das im Prinzip wie, du stehst an so einer Abbruchkante und es geht jetzt runter vom Niveau, es geht runter in eine Talsohle, also wenn man sich es wie eine Grafik vorstellt. Und du willst natürlich nicht, dass es schlechter wird, also dass es unzufriedener wird, dass es unglücklicher sich anfühlt und so weiter, das willst du nicht. Aber wenn du diese Talsohle nicht durchschreitest, hast du nicht die Möglichkeit, dann langfristig wieder auf ein höheres Niveau zu kommen. Ja? Und an dieser Abbruchkante, wenn man sich das bildlich vorstellt, gibt es halt so drei, vielleicht könnte man es Vermeidungsstrategien nennen. Ja, die eine Strategie ist zu sagen, ja, Sündenbockstrategie, mein Umfeld ist schuld. Ich habe jetzt auf einmal Kinder, die sind schuld, die zerstören mir meine Zufriedenheit oder meine Gesundheit ist schuld. Und du hast dann quasi diese Opfermentalität. So, die anderen sind schuld, ja, die anderen sind nicht in Ordnung und ich bin eigentlich in Ordnung. Und wenn es nur mich gäbe, dann wäre alles toll. Das ist die eine Strategie. Die zweite Strategie ist, boah, ich muss zurück. Ich muss zurück, so dahin zurück, wie es vorher war. Ja, und dann fangen auf einmal Leute an, Dinge zu tun, wo du so sagst, das ist einfach voll nicht mehr angemessen. Also du hast dann die erwachsenen Männer, die auf einmal versuchen, jugendliche Hengste zu sein. Und alle denken sich, wow, das ist peinlich. aber das ist diese Tendenz zur Flucht nach hinten. Und dann gibt es eben diese dritte Tendenz, das ist einfach nach vorne. Man versucht einfach über das Problem hinwegzuspringen. Man versucht es nicht auf sich wirken zu lassen, nicht die Veränderung zu erleben, sondern einfach sozusagen drüber hinwegzugehen, vielleicht sogar in so einen blinden Aktionismus zu verfallen. Und dann lässt man vielleicht seine Frau und seine Kinder sitzen und sucht sich eine andere Frau mit dem Ergebnis, dass es dann alles noch viel komplizierter und viel schlimmer wird am Ende. Und das sind so diese drei Krisen,
Vermeidungsstrategien, ja.
Vermeidungsstrategien, genau. Mhm. Und aber was es eigentlich braucht, ist, dass du dich einlässt auf diesen Weg, der anstrengend ist und der bedeutet, sich zu verändern. Und sich Zeit zu nehmen für Reflexionen, mit Menschen drüber zu reden, was ist denn da gerade los? Also so im Prinzip, wie wir das jetzt auch machen, wir machen uns auf den Weg, um miteinander hinzuschauen, was ist denn eigentlich gerade los?
Mhm. Also jetzt mal gar nicht als plumpe Eigenwerbung gedacht, ja, aber meine Frage an der Stelle wäre jetzt schon, glaubst du, dass das im Gespräch mit Freunden auch funktionieren kann oder genauso gut funktionieren kann, oder sagst du, das ist eigentlich tatsächlich sogar klüger oder besser, jemand Außenstehenden draufschauen zu lassen? Im Idealfall, sage ich mal, also ne, wie gesagt, das soll jetzt nicht als Eigenwerbung gedacht sein, aber im Idealfall ein Coach, der genau diesen Blick hat, den du jetzt zum Beispiel gerade mitbringst. Ja. Ich glaube, also auf der einen Seite haben wahrscheinlich viele von uns gar nicht diese Art von Freunden, aber die Frage wäre schon so, was braucht es jetzt eigentlich? Also jetzt hast du quasi gesagt, naja, es ist halt anstrengend, lass dich drauf ein und veränder dich, Fragezeichen, ist ja auch die Frage, können wir uns überhaupt aus uns selbst heraus verändern? Also was denkst du dazu?
Ich bin mal mit diesem Spruch quasi legendär geworden, dass ich gesagt habe, Freunde und Bier kann man eigentlich nur durch Freunde und Wein ersetzen. Also Freunde sind absolut wichtig, egal bei was du tust. Also wirklich so eine Handvoll Menschen zu haben, die du besuchen kannst, die du auch triffst, sogar wenn Corona ist. Ja? Also wirklich Freunde, jetzt nicht so Facebook-Freunde oder so, sondern echte Menschen, mit denen du das Leben teilst. Und wenn du solche Menschen nicht hast, ist das echt hart. Und ich glaube, echte Freunde ersetzt kein professioneller Mensch. Also du hast als professioneller Coach, hast du ein Mandat, das endet dann nach der Zeit, für die du bezahlt wirst. Also du besuchst als Coach nicht deinen Freund, der in der Midlife-Crisis ist, einfach um mit ihm am Lagerfeuer zu sitzen und übers Leben zu philosophieren. Und wenn man sich überlegt, was tut dem Herzen gut, dann ist es doch sicherlich dieser Lagerfeuerabend. Und wenn du dich aber fragst, wo kriege ich jetzt die richtigen Fragen her? Wo kriege ich vielleicht mal einen professionellen Blick da drauf? Wo ist jemand, der mir einfach sagt, oh, ich glaube, du bist gerade in dieser Krise. Kannst du das und das und das, diese Kriterien erfüllen? Dafür ist es natürlich super, wenn du jemanden von extern hast, der nicht in deinem System drin steckt und nicht abhängig ist davon. Also ich habe Freunde, die durch Depressionen gegangen sind. Und das geht dann an mir ja nicht spurlos vorbei, sondern das beschäftigt mich, es macht mich traurig, es bringt mich ins Zweifeln. Und deswegen ist es, glaube ich, für Freunde weitaus anstrengender, mit Leuten in einer Krise unterwegs zu sein, als für Menschen, die damit ihr Geld verdienen.
Voll. In meinem Kopf, ey, das sind so viele Gedanken. Also Freund und Bier kann nur durch Freund und Wein ersetzt werden. Hammer. echt guter Gedanke, das mal auf sich wirken zu lassen. Ich habe das gemerkt, und zwar habe ich irgendwann im eigenen Leben, dachte ich so, ich brauche dringend einen Mentor. Ist ja auch so ein Modewort vielleicht momentan, Mentoring. Ich finde es total gut und ich finde es total wertvoll. Also in keinster Weise will ich das jetzt irgendwie abwerten oder so. Aber tatsächlich hat dann mal einer gesagt so, naja, ganz ehrlich, wenn du ein paar gute Freunde hast, dann ersetzen die unter Umständen auch den Mentor. Und das fand ich einen sehr klugen Gedanken. Natürlich kann ein Mentor mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung einen anderen Blick drauf haben. Ne? Also liebe Ü50er, bitte, bitte weiterhin gutes Feedback geben.
Ja, Mann.
Eine feste Kategorie in diesem Podcast geworden, denke ich.
Ja, vor allem, weil die Ü50-Leute sind ja per Definition jetzt wieder glücklich und zufrieden oder gelangweilt. Und in dem Sinne können sie ja, wenn sie gelangweilt sind, uns helfen und wir fordern sie heraus, ja?
Yes.
Oder sie haben halt wirklich was Essentielles dazu beizutragen, wie wir halt diese Krise bewältigen können.
Weißt du, was voll spannend wäre, mal so einen Podcast mit einem Ü50er zusammen zu machen, eine Folge, der sich jetzt unsere bisherigen angehört hat.
Also ich kenne einen.
Du kennst einen, Hammer, ey. Vielleicht können wir das ja irgendwann mal realisieren, wie wäre das?
Sehr gut, sehr schön, ich freue mich jetzt schon drauf.
Genau, und dann habe ich noch gedacht, weil du das Stichwort Lagerfeuerabend erwähnt hast, ne? Das triggert bei mir sehr viel, und zwar Positives. Mhm. Aber kurzfristig gedacht, triggert es erstmal eher Negatives, weil ich mir denke, das ist jetzt leider gerade nicht möglich so richtig. Ne? Also dieses entspannte gemeinsam am Lagerfeuer sitzen. Also man könnte das vielleicht mit einem Freund momentan noch zusammen machen, so ein kleines Lagerfeuerchen. Und egal, ob das jetzt irgendwie rechtlich gesehen möglich ist oder nicht, aber was definitiv auch ein Riesending ist, ist das Zeitproblem. Also ich glaube, wir sind heute so krass beschäftigt, dass wir uns die Zeit dafür nicht mehr nehmen. Ich hätte ja immer gesagt, dass wir die Zeit dafür nicht mehr haben. Guter Freund von mir sagt immer, nee, wir nehmen die uns nicht. Und das stimmt. Und ich glaube tatsächlich, diese Lagerfeuerabende, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, und ich kann mich dann tatsächlich an diese Lagerfeuerabende, die ich so in meinem Leben hatte, echt ganz gut zurückerinnern. Das ist interessant. Hätte ich jetzt wahrscheinlich so spontan gar nicht gedacht, aber es geht, weil tatsächlich diese tiefen Gespräche sich da ergeben haben, die tatsächlich dann eine Offenheit, eine Atmosphäre erzeugt haben oder die da entstanden ist, wo man wirklich über genau diese Dinge echt offen und ehrlich sprechen konnte. Mhm. Und alleine schon sich selber mal auszusprechen, tut ja manchmal richtig gut, wo man merkt so, wow, okay, das hat mir jetzt richtig gut getan, das mal von der Seele zu lassen. Und ich glaube, mir gerade im Gegenüber kommen einem dann sogar manchmal selbst eigene Gedanken und Ideen, ohne dass jetzt immer der andere die reinbringen muss.
Ja, also ich denke immer so, Menschen sind so ein bisschen wie Motten, die fliegen ins Licht, also und in die Wärme. Ich habe das ganz oft erlebt, wenn ich auf dem Gelände, wo ich gearbeitet habe, bei WDL auf Freizeiten, wenn du das Lagerfeuer anmachst, die Leute kommen einfach. Und wenn du da sitzt, dann setzt sich da jemand neben dich und das ist so eine Atmosphäre, du musst eigentlich nichts sagen. Du guckst ins Feuer, du kannst stundenlang ins Feuer gucken und das entertaint dich schon ausreichend, sodass du nicht dich mit Grübeln beschäftigen musst oder so, sondern du bist so quasi leicht irgendwie vom Denken her so gefüllt, du nimmst wahr, es ist warm und dann du fühlst dich einfach wohl, ja, fühlst dich wohl und dann kannst du mit einer anderen Perspektive reden. Ja, häufig redest du ja mit, also auch, oder zum Beispiel, wenn du zu jemandem hingehst, so, ich krieg's alleine nicht hin, ich bin gerade nicht gut genug, ja. Aber am Lagerfeuer hast du diese Atmosphäre von, irgendwie sind alle gemeinsam jetzt verstunken von dem Rauch und alle husten gemeinsam. Und das ist wirklich, da kann man sich vertrauensvoller fast schon öffnen. Das ist so, was ich erlebe. Und du kannst auch einfach mal 5 Minuten lang nichts sagen und einfach nachdenken, was in einem normalen Gespräch ja super ungewöhnlich wäre. Selbst, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier länger als 5 Sekunden nichts sagen, dann schaltet doch jeder weg.
Lass mal, nee, Quatsch. Ja, ich weiß, was du meinst. Das stimmt. Und da hast du noch das schöne Knistern im Hintergrund. Vielleicht könnten wir das mal so ein bisschen hier einblenden an der Stelle. Komm, wir machen mal so ein bisschen.
Ja, oder also, ich füge das einfach noch, irgendwas an.
Ja. Also ich mache das in der Post-Production. Da kommt jetzt hier noch so ein schönes Lagerfeuer-Knistern, so ein wohliges Atmosphäre. Und das Coole ist, Ecki, also passend zu meiner, ich weiß nicht, ob man Midlife-Crisis, Sinnkrise, wie auch immer. Ich habe mir ja nicht nur eine Gitarre zugelegt, sondern ich habe mir sogar eine Feuerschale zugelegt in diesem Jahr. Und ich sag dazu immer ganz liebevoll Klangschale, weil diese aussieht wie so eine XXL-Klangschale.
Ja.
Tönt auch so. und tatsächlich ist das jetzt, glaube ich, nochmal echt ein guter Impuls, zu sagen, okay, sollte ich mich da auch dahinter klemmen, die auch in diesem Sommer stärker einzusetzen.
Ja, und also mir ist voll wichtig zu sagen, dass es irgendwie auch, ja, Corona ist ja auch eine Krise, weil die Art und Weise, wie vorher Freundschaft gelebt wurde, auf einmal sich verändern muss. Und während man vorher dachte, Geburtstag muss mit möglichst vielen Leuten gleichzeitig stattfinden, stellt man jetzt vielleicht fest, es ist total schön, am Geburtstag nur eine Person da zu haben und am nächsten Tag noch eine Person und noch eine Person und eine Woche lang den Geburtstag nachzufeiern mit unterschiedlichen Leuten. Und ich glaube, es gilt einfach, da zu überlegen, was ist sinnvoll, was ist weise, was ist beziehungs- und gesundheitsfördernd. Aber auch, was ist jetzt nicht nur einfach stumpf geprägt von Angst, ja, also wir haben jetzt auch nichts davon, wenn alle Menschen vereinsamen und man nicht mehr mit sich redet und sich nicht mehr in die Augen schaut, wenn man sich trifft. Ich glaube, Beziehung ist immer noch das Nachhaltigste, was es gibt. Und insofern zu sagen, jawohl, Lagerfeuerabend, ab jetzt Freitagabend, Familie Öli. Ich freue mich schon drauf.
Cool, ja, ich werde dir beim nächsten Podcast drüber berichten, ob es geklappt hat, dass wir das, also wir haben es tatsächlich schon einmal gemacht, so richtig schön mit S'mores, ja, wie sich das gehört, so Marshmallows und diese Kekse und Schokolade und so, richtig gute Kombo, und das wollen wir auf jeden Fall intensivieren. Also vielen Dank für den Impuls. Ich habe jetzt noch 2 Gedanken auf meinem Zettel hier notiert und habe so ein bisschen die Uhr im Blick, weil wir heute ja eine kompaktere Folge haben. Und zwar habe ich eine Frage, die ich unbedingt noch loswerden möchte. Also wenn ich jetzt mit 34 Jahren anfange, Gitarre zu lernen, ist das eine Vermeidungsstrategie oder ist das okay im Rahmen von, ich gehe auf diese anstrengende Veränderung zu und versuche jetzt nicht irgendwie davon zu laufen?
Sag's mir.
Ja, hätte ich jetzt gehofft, dass du das von außen, also ich habe mich jetzt gefragt, warum fange ich jetzt mit Gitarre an? Also ich kann dir zumindest sagen, ich habe für mich irgendwann schweren Herzens mal anerkannt, dass ich jetzt nicht mehr der große Pianist werden werde. Also ich werde jetzt nicht mehr Klavier so krass lernen können, dass ich da, weil für mich ist es so, eigentlich ist es ein Herzenswunsch, ich würde das so gerne, aber ich habe ganz viele Herzenswünsche und ich merke, ich kann jetzt nicht jedem Traum nachgehen, ich merke, in gewissen Dingen ist der Zug einfach abgefahren und es ist okay, das muss ich loslassen. Bei Gitarre habe ich nicht den Anspruch, jetzt irgendwie mega gut spielen zu können, sondern eher, wenn es fürs Lagerfeuer reicht, ja, dann bin ich happy. So ein bisschen Geklimper sozusagen, aber auf eine nette Art halt. Das fände ich cool. Und ich habe für mich zumindest gemerkt, bei Gitarre, ich könnte jetzt in dem Moment was Produktives machen. Aber ich habe gemerkt, es tut mir gut, abzuschalten und runterzukommen. Also für mich habe ich den Eindruck gehabt, es ist so wie so ein Ventil, wo ich einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen kann, ein bisschen abschalten kann. Und gleichzeitig ist es ja doch auch wieder anregend, wenn man es lernt, weil ich in meinem Hirn sozusagen merke, wie sich da vielleicht neue Synapsen oder Querverbindungen irgendwie bilden. Weil ich zum Beispiel am Anfang einen mega Krampf immer hatte, so gewisse Akkorde zu greifen. Ja? Also gerade der H-Akkord oder der, wie heißt der, B-Akkord? Also im Deutschen heißt der B.
Also jedenfalls Barré-Griffe wahrscheinlich, oder? Wo du den gesamten Finger über die Seite legen musst halt.
Entweder Barré-Griffe oder aber es gibt, glaube ich, für den H-Akkord gibt es noch eine andere Kombinationsmöglichkeit, wo du den Barré vermeiden kannst. Dann musst du aber echt dich stretchen, so, ne? Und da habe ich gemerkt, also am Anfang ging gar nicht. Ich dachte so, wie soll das jemals gehen oder wie kann ich jemals schnell genug überhaupt die Griffe wechseln? Und ich merke jetzt schon so nach 1-2 Wochen, wo ich hier so ein bisschen mich ausprobiere, dass es tatsächlich besser gelingt. Das finde ich voll cool.
Also du hast mich ja nach meiner Außenperspektive gefragt und Ich begrüße alles, was einem hilft, in einer Krise so ein bisschen Abstand zu nehmen von dem, was ist aktuell mein Trouble und eine Metaperspektive drauf zu bekommen, sich neu auszurichten. Und ich glaube, Gitarre spielen kann dazu beitragen. Am Ende des Tages, glaube ich, aber geht es nicht darum, neue Hobbys zu haben, also da was zu machen, sondern es geht darum, einen neuen stabilen Zustand zu finden, in dem halt das System, was jetzt zu dir gehört, zufrieden ist. Wenn jetzt quasi du voll der Gitarrist auf einmal wärst und dich einschließt und du fängst jetzt an mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll, dann lebst du vielleicht deinen Traum, aber du wirst auf einmal aufwachen und es ist dann dein Albtraum geworden, weil dein Job ist weg und deine Familie fragt sich, wo ist er denn jetzt auf einmal gewesen die letzten Jahre? Das heißt, es ist eine Frage von der Dosierung aus meiner Sicht.
Das wäre dann so diese unerfüllten Kindheitsträume und Sehnsüchte nachholen wollen. Das wird dann schnell peinlich, glaube ich, ja. Nee, also das habe ich gar nicht vor mit. Das wäre für mich, wenn ich jetzt ernsthaft versuchen würde, so Pianist noch zu werden, dann denke ich mir, dann hast du irgendwas nicht gecheckt, Daniel. So, nee, lass das. Das muss ich einfach anerkennen und loslassen. Ja, voll guter Gedanke. Ich würde da dann anknüpfend vielleicht von einer anderen Perspektive, das ist nämlich mein zweiter Gedanke, den ich mir noch notiert hatte, einmal gerne nachfragen wollen. Und zwar, du hast das große Thema Depression angesprochen und tatsächlich muss man ja ehrlicherweise sagen, es ist, glaube ich, überhaupt nicht verwunderlich und stark davon auszugehen, dass der in den letzten Monaten bei vielen Leuten zugenommen haben dürfte. Da haben die äußeren Umstände mit Sicherheit dazu beigetragen. Ich frage mich, A, wie erkenne ich für mich selbst, wenn ich in Gefahr laufe, sozusagen in eine Depression reinzurutschen? Und B, wie kann ich das auch bei einem anderen erkennen? Das finde ich immer so schwierig, weil wir häufig dann nur vor vollendete Tatsachen gestellt werden und denken dann so, hups, ich habe es gar nicht kommen sehen, ja, so wie bei Robert Enke, da hat es niemand kommen sehen und ich wünsche mir natürlich immer, dass wir da sensibler werden und aufmerksamer werden. Also ich erwarte jetzt nicht, dass du beide es komplett beantwortest, aber vielleicht hast du ja auch da wieder einen Gedanken dazu.
Ja, also ich wollte ja mal Psychotherapeut werden für Kinder und Jugendliche, das heißt, ich habe also Psychiatrievorlesungen gehabt. Und das Spannende bei diesen psychischen Erkrankungen ist ja, dass sie diagnostiziert werden können anhand von bestimmten Kriterien. Ja, also gibt einen Kriterienkatalog und du musst dann eine bestimmte Anzahl in einer bestimmten Intensität erfüllen. Und bei Depressionen sind einige dieser Kriterien zum Beispiel eine sehr große Antriebslosigkeit. Das merkst du, wenn dein Umfeld auf einmal antriebslos ist, wenn da jemand nicht mehr aus dem Bett kommt morgens, keinen Bock hat. Wenn zum Beispiel dein Ehepartner überhaupt keine Lust mehr überraschenderweise auf Sex hat. Und das war vorher anders, dann kann das mit Depression zu tun haben. Wenn jemand auf einmal Todessehnsüchte hat und verspürt, also das ist, wenn man selbst anfängt drüber nachzudenken, wie würde ich mich denn umbringen und anfängt diese Dinge zu planen, das ist ein Ausdruck natürlich von Depressivität. Es ist so, eigentlich alle psychischen Erkrankungen stehen in Zusammenhang mit Schlafschwierigkeiten, also Einschlafen, Durchschlafen, mit Müdigkeit und bei einigen, die an Depressionen leiden, verschiebt sich der Tages- und Nachtrhythmus ganz stark. Das ist, woran man das erkennen kann, so auf den ersten Blick vielleicht. Also ich meine, es geht ja nicht darum, das zu diagnostizieren. Also wenn jemand Depressionen hat und du bist mit dieser Person befreundet, dann bekommst du das schon mit. Vielleicht bekommst du es nicht mit, weil die Person sich nicht mehr bei dir meldet. Das ist die größte Schwierigkeit, weil häufig will man die Leute ja dann, wenn sie sich längere Zeit nicht melden, ja auch nicht nerven. Und man hat dann eher so Minderwertigkeitskomplexe und denkt sich, ja, die war immer so toll, die Person, jetzt will sie vielleicht keine Zeit mehr mit mir verbringen. Das ist dann gefährlich. Also wenn das Umfeld der depressiven Person nicht mitbekommt, dass die sich eigentlich immer mehr in einen Tunnel verabschiedet, sich selbst nicht mehr richtig spürt sozusagen und keinen Bock mehr hat auf sich selbst.
Lass uns doch vielleicht die Gelegenheit zumindest nutzen zu sagen, für uns beide als kleine Challenge und gerne auch für alle, die zuhören, nach dieser Podcast-Folge einfach mal kurz innezuhalten, zu überlegen, wer hat sich vielleicht schon länger nicht mehr bei uns gemeldet und wir auch uns bei der Person nicht und sich das dann vorzunehmen für die nächsten Wochen zu sagen, weißt du was, ich melde mich mal bei der Person.
Ja, voll gut.
Ja.
Ja, also du hattest so zwei Aspekte. Ich bin jetzt auf diesen einen eingegangen, weil ich in der Zwischenzeit den anderen vergessen habe.
Na gut, das eine ist natürlich, wie man es für sich selbst erkennen kann. Mhm. Und das andere ist, wie man es an anderen erkennen kann. Weil nochmal bei Robert Enke, als das passiert ist, da haben selbst die Fußballkameraden, ja, in der Mannschaftskabine und alles, die so nah dran waren, die so viel Zeit mit ihm verbracht haben, die haben es nicht gemerkt, die haben es nicht gewusst. Und das finde ich so dieses, ich wünsche mir, dass wir es irgendwie merken können. Ich wünsche mir, dass wir es wahrnehmen können, dass wir einfach, ja, dass wir aufmerksam und sensibel werden. Aber das sagt sich so leicht und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es da schon Zugang, weil die Frage ist halt, wie intim sind Beziehungen und Gespräche überhaupt? Also bin ich in der Lage, jemanden Fragen zu stellen und die Antworten auszuhalten, der gerade an Depressionen leidet? Da brauche ich ja eine gewisse Standfestigkeit und auch eine gewisse Hoffnungsperspektive, weil sonst lasse ich das gar nicht zu, dass das in meinem Umfeld überhaupt da ist. Ja? Und was nicht sein darf, ist auch nicht.
Hm.
Also es ist ja immer noch so, dass psychische Krankheiten irgendwie so versucht werden, nicht wahrhaben zu wollen, dass das so ist in manchen, ja, auch Altersschichten oder so. Oder Bildungsschichten vielleicht. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich Nähe und also wirklich Intimität, Offenheit, Ehrlichkeit in Beziehungen reinzukriegen. Also ich habe mit Leuten ganz offen geredet, hey, wie ist es gerade bei dir? Wenn wir jetzt gehen, bringst du dich heute um?
Hast du schon mal gefragt?
Ich habe das nicht erst einmal gefragt, ja.
Wow.
Und das war ein Freund, so, oder also Freunde, ja, jetzt nicht irgendwie Leute, mit denen ich nie was zu tun hatte, sondern Menschen, die halt wirklich in der Krise gewesen sind. Und dann zu sagen, ganz ehrlich, das muss ich jetzt wissen, weil ich vertraue dir nach wie vor. Und wenn du mir sagst, es ist gerade so schwarz und so dunkel, dass du nicht weißt, wie du diesen Tag überleben sollst, dann werde ich jetzt nicht gehen. Jedenfalls nicht ohne dich.
Hm.
Dann fahre ich dich in die nächste Klinik. Und das muss man einfach sagen. Oder auch in einem pädagogischen Kontext, wo ich gearbeitet habe, da gab es das auch immer, dass also so diese akute Suizidalität im Raum gestanden hat. Und dann lässt du diese Person nicht mehr aus deiner Aufsicht, bis sie bei Profis ist, beim nächsten Arzt. Oder im Zweifel, wenn du nichts tun kannst, bei der Polizei. Ja? Und dann läuft das professionelle System, um dieser Person zu helfen, sich nicht selbst was anzutun.
Hm. Okay, ja, krass. Also ich merke schon, du nimmst das auch sehr, sehr ernst. Ich bin dahingehend überrascht, aber es ist wahrscheinlich genau dieser Gedanke, den du meintest, von wegen, dann traut man sich manchmal nicht, sich zu melden, wo du im Gegenteil einfach diese Frage stellst. So.
Ja, also ich habe halt Freunde an Depressionen verloren, weißt du? Menschen, mit denen ich für Freunde war, sind an Depressionen verstorben.
Hm.
Und das willst du nicht nochmal erleben. Und dann ist es so, du fängst an, dich zu beschäftigen. Was ist denn dann tatsächlich deine Aufgabe als Freund? Ja, jetzt nicht als Therapeut, sondern als Freund, als Mensch, der das einfach mitbekommt. Und was kannst du tun, was kannst du auch nicht tun? Das sind einfach Fragen, die ich mich schon seit vielen Jahren beschäftige.
Mhm.
Und insofern sehe ich dann wahrscheinlich auch viele Dinge, die andere einfach nicht wahrnehmen.
Mhm. Puh.
Also ich denke auch gerade jetzt in diesem professionellen Kontext, wo es um Leistung geht, wo es um Fokus geht, jetzt also, du hast vorhin gesagt, von dem Fußballkontext, das ist durchaus jetzt nicht ungewöhnlich, dass das nicht nach außen tritt, dass das nicht sichtbar wird. Also auch gerade Menschen, man weiß ja immer, dass es Menschen gibt, denen es schlecht geht irgendwie und vielleicht sind sie sogar in professioneller Behandlung und so weiter. Und manchmal ist das sogar so, wenn du denkst, boah, jetzt wird's besser, dann liegt das daran, dass die Person innerlich schon mit sich abgeschlossen hat. Und quasi wie so nochmal eine neue Energie hat und auf einmal denken alle, wow, es geht voran und dann ist es der Zeitpunkt, wo die Person dann den Suizid entschieden hat.
Mhm.
Also das ist wirklich ein krasses Thema. Depressionen sind wirklich ernst zu nehmen und es ist ganz wichtig, da dann nicht alleine zu bleiben, sondern sich wirklich Hilfe zu suchen, professionell. den Hausarzt aufzusuchen, der kann einen dann weiterleiten. Ja,
ja, voll, also voll wertvolle Gedanken von dir. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen von dem, was wir eingangs besprochen haben, wenn die Unabhängigkeit als die Maxime ausgerufen wird und wir alle nach Unabhängigkeit streben, dann sind wir wahrscheinlich am Ende des Tages gemeinsam einsam.
Ja, ja, und also es ist so, vielleicht um auch jetzt nicht hier mit Depressivität zu enden und so weiter, wir kommen ja eigentlich von dieser Krise, von dieser Midlife-Krise, Crisis, wie auch immer. Und ich glaube, das Wichtige ist zu schauen, wo sind eigentlich Ressourcen? Das ist mir irgendwie gestern auch in diesem Gespräch so klar geworden. Wenn du halt zum Beispiel beruflich dann Krisen erlebst und feststellst, aufgrund der Familie kannst du nicht mehr in dem Maße leisten und vielleicht auch ungebunden und quasi fast schon unbesiegbar arbeiten, dass es dann wichtig wird zu schauen, aber was habe ich denn dafür? Also wenn du jetzt nicht mehr das Greenhorn bist, was sich zwar alles traut, aber es noch nicht kann, dann du willst die Welt erobern. Ja, aber dann bist du halt Mitte 40 und du hast große Projekte schon umgesetzt und du weißt, wie man effektiv arbeitet, dann kannst du vielleicht ein ganz anderes Team zusammenstellen, weil du viel mehr Weisheit hast. Du stellst Leute ein, die dich wirklich ergänzen und nicht nur einfach so sind wie du, damit sie deine Arbeit machen. Also Leute, die Mitte 40 sind, die haben viel gelernt darüber, wer sie sind, hoffe ich. Ja, oder lernen das gerade in der Krise, wer bin ich wirklich, was kann ich nicht, ja, und mit dieser Selbsterkenntnis kannst du dann dein Lebensumfeld ganz anders gestalten, kannst dann ganz neue Strategien entwickeln, wie du zum Beispiel deine Seele auch ernährst, ja, nicht nur irgendwie deinen Körper ernährst und finanziell dich ernährst, sondern auch deine Seele, was brauchst du als Mensch, ja. Was braucht deine Seele? Und vielleicht gerade Gitarre spielen oder Hakake, das ist vielleicht was für die Seele. Ja, wo die Seele am Arbeiten ist, ohne dass du das merkst.
Hm. Voll gut. Ich würde das noch mit einem Gedanken ergänzen und ich denke, dann haben wir es für heute. Und zwar, das, was du mit den Ressourcen angesprochen hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Und was sich für mich wunderbar ergänzt in dem Bild, ist etwas, was mir die letzten Wochen und Monate wirklich groß und wichtig geworden ist, nämlich der Gedanke des Ventils. Also ich glaube, wir Menschen, wir brauchen alle Ventile. Also wir brauchen Ventile, um Stress, Druck und Frust abzulassen. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann sucht sich unser Körper ungesunde Ventile. Oder unsere Seele, unser Geist, wer auch immer dafür verantwortlich ist, soweit bin ich noch nicht vorgedrungen, aber auf jeden Fall suchen wir uns dann ungesunde Ventile. Und deswegen glaube ich, wenn wir das anerkennen und dann darüber nachdenken, was sind gesunde Ventile, was sind gute Ventile, dann ist das sehr heilsam, dann staut sich nicht so viel Ungesundes in uns auf und das finde ich total wichtig, also vielleicht einen kleinen Filmtipp dazu, Hello Mr. Rogers mit Tom Hanks ist ein sehr, sehr interessanter Film, der sehr ruhig erzählt ist und da wird sehr deutlich, dass dieser Typ aus den USA das für sich auch erkannt hat, er hat das im Film gar nicht so genannt, aber er hat sich quasi Ventile gesucht und hat es dadurch geschafft, auf der anderen Seite ausgeglichen und positiv zu sein und das auch echt und authentisch zu sein, also nicht vorzugaukeln, sondern wirklich, weil er so ist. Und das finde ich zutiefst attraktiv. Also kurzum, die Ressourcen und ein Ventil können vielleicht da schon mal zwei hilfreiche und inspirierende und anregende Gedanken auch für euch zum Weiterdenken sein. Und was uns vielleicht an der Stelle einfach interessieren würde, wenn ihr möchtet, und könnt ihr gerne mit uns auf Telegram zum Beispiel das auch teilen. Dort werden wir unter Vollmeta bei Telegram das immer posten in dem Kanal. Und ihr könnt dann einen Kommentar dazu hinterlassen, um zu sagen, was sind eure Ventile? Was tut euch gut? Was sind eure Gedanken dazu? Vielleicht habt ihr noch andere wichtige Hinweise und Anregungen dazu. Also schreibt es doch gerne in den Kommentar. Wir würden uns riesig freuen, von euch zu hören. Und dann würde ich sagen, ich bin soweit raus, Ecki, du hast das Schlusswort und kannst vielleicht ganz kurz ein bisschen anteasern, warum wir es heute ein bisschen kompakter gemacht haben.
Ja, ich mache nochmal einen Rückbezug auf die Folge, die davor war. Da war die Frage, brauchst du Liebe? Und ich glaube, das ist die Frage, die wir Menschen stellen dürfen. Vielleicht nicht so platt, aber Liebe hat ja unterschiedliche Ausprägungen. Also du kannst jemanden auf die Schulter klopfen, du kannst jemand was schenken, du kannst jemand loben. Du kannst jemanden einfach anerkennen, Zeit mit ihm verbringen. Und das ist, was wir Menschen brauchen und uns selbst einfach nicht geben können. Ja? Dieses gesehen werden, geliebt, geschätzt werden. Und diese Frage mal bewusst Leuten zu stellen, kann auch helfen. Vielleicht so aus einem kleinen Einblick aus meinem Leben. Ich habe meine Frau gefragt, wann fühlst du dich eigentlich geliebt? Also nicht, wann habe ich Ecki, gedacht, dass ich was für dich Liebevolles getan habe, sondern wann kommt es bei dir tatsächlich an? Und obwohl wir schon so lange zusammen sind, diese Frage war für mich erhellend. Also es ist schlicht und ergreifend so, meine Frau schätzt es, wenn ich helfe. Ja? Und wenn sie fragt, willst du das Kind wickeln und ich das dann einfach tue, dann fühlt sie sich geliebt. Und ich fühle mich zum Beispiel geliebt, wenn ich ein Geschenk bekomme, was schweineteuer war. Also sind wir unterschiedlich. Und das rauszuarbeiten und zu wissen, welcher Freund braucht welche Art von Liebe, finde ich ganz, ganz wertvoll. Und die Frage einfach mal mitnehmen. Ja, warum haben wir das heute knapp gemacht? Also zum einen finde ich es gar nicht schlecht, überhaupt mal unter 40 Minuten zu bleiben. Vielleicht kriegen wir es hin, je nachdem, wie lange ich jetzt noch rede. Und zum anderen ist es einfach so, der regelmäßige Termin, der irgendwie nächste oder übernächste Woche wäre. Wir werden uns aufmachen. Ich habe das schon gesagt, es gibt eine Jobanfrage und wir werden uns das einfach mal anschauen, dorthin fahren und uns da mal ein bisschen umschauen. Und ich hatte jetzt nicht vor, mein Podcast-Equipment auch noch ins Auto reinzupacken, neben den Kinderbetten und Zeug.
Genau. Voll gut. Ich bin super gespannt, beim nächsten Mal von dir zu hören, wie es gelaufen ist, wie es da weitergeht, weil wir haben ja jetzt ein bisschen eigentlich eine eher zeitlose Folge reingeschoben mit vielen wertvollen, wichtigen Gedanken, finde ich. Das Ganze sehr, sehr spontan, aber ja, voll gut. Sorry für dieses voll, aber nee, sorry, not sorry. Ecki, ich danke dir für die Spontanität. Ich wünsche euch eine ganz, ganz gute, erhellende Zeit und bin super gespannt, auch dann den Faden wieder aufzugreifen, zu hören, wie es da weitergeht im beruflichen Sinne, was bei euch dran ist.
Sehr gut, ich freue mich drauf. Bis dann, Daniel.
Super, ciao, ciao. Ecki, die Frage.
Wann fühlst du dich geliebt von mir?